Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Tansania ist heute unser Thema. Ein Land in Ostafrika mit fast 62 Millionen Einwohnern, das flächenmäßig fast 2,5-mal so groß wie Deutschland ist. Es setzt sich aus etwa 120 Ethnien zusammen, deren Bevölkerung zu jeweils etwa einem Drittel aus Katholiken, Protestanten und Muslimen besteht. Näher vorstellen werden uns Tansania heute Toni Zender. Er ist der zuständige Afrika-Referent bei der Internationalen Zentrale von Kirche in Not. Und Pater Matthew Thomas, er ist Provinzial der Missionare vom Heiligen Franz von Sales. Herzlich willkommen an Sie beide.
Dankeschön.
Dankeschön, hallo.
Ja, hallo. Meine erste Frage geht an Father Matthew. Ich glaube, Sie sind gebürtig aus Indien, muss man dazu sagen, aber Sie leben schon seit etwa 20 Jahren in Tansania, weil Ihre Ordensgemeinschaft dort auch eine Niederlassung hat. Sie kennen das Land also sehr gut. Sprechen wir mal darüber zum Einstieg. Afrika ist ja insgesamt ein sehr fragiler Kontinent. Es gibt dort einerseits viel menschliches Potenzial, viel Lebensfreude. Andererseits leiden aber viele Staaten unter einer korrupten, unfähigen Regierung. Wie schätzen Sie Tansania ein? Wie gefestigt ist das Land?
Ja, Afrika ist ein fragiler Kontinent, wie Sie das gesagt haben. Ja, aber trotzdem, wenn wir hier sind, wir sehen, die Menschen sind sehr froh und sie haben eine große Lebensfreude. Eine andere Seite, ja, sie haben auch viel Leiden. Es gibt viele Krankheiten, weniger Bildung für Möglichkeiten für die Kinder und die Jugendlichen. Auch, wie Sie gesagt haben, gibt es auch Korruption. Und auch die Regierungen sind oft diktatorisch oder semi-diktatorisch. Die Demokratie funktioniert nicht ganz gut eigentlich. Aber wenn ich über Tansania spreche, möchte ich sagen, Tansania ist ein stabiles Land. Wir haben seit Unabhängigkeit, seit 1961, nur eine Partei regiert immer noch, aber seit 1995 gibt es Multiparteisystem hier, aber trotzdem nur eine Partei. Aber gibt es auch, die Opposition haben nicht so viel zu sagen, aber trotzdem irgendwie, es funktioniert gut. Die eine Partei auch, sie regieren gut. Eine andere Seite gibt es nicht so viel Meinungsfreiheit für die Opposition oder für die Presse. Das ist auch, muss man sagen. Trotzdem, wenn ich vergleiche mit anderen Gegenden oder anderen Ländern in Afrika, Tansania ist viel, viel besser und Demokratie funktioniert einigermaßen. Und auch sie haben Leute vom Grassroot sozusagen. Und das funktioniert eigentlich gut. Und Tansania ist auch mit Bodenschätze, Tourismus und mit vielen Sachen gesegnet sozusagen. Ja. So, ich finde mir grundsätzlich, das passt alles in Tansania, obwohl Korruption ist ein großes Thema ist.
Ja, Korruption, ein Thema, und Sie haben es auch gesagt, eigentlich eine Einheitspartei. Dennoch hat es ja jetzt vor einiger Zeit einen Wechsel gegeben mit Samia Suluhu Hassan. Kam 2021 nicht nur die erste muslimische Frau, sondern auch überhaupt die erste Frau in der Geschichte Tansanias ins Präsidentenamt. Hat sie denn da etwas bewegt, etwas verändern können?
Ja, sie hat sich eigentlich versucht, die Opposition Partei auch im Dialog zu kommen. Sie hat ein Treffen mit der Opposition Partei gehabt. Die Opposition Partei sind auch jetzt aktiv. Aber trotzdem, ich denke mir, die Regierung, die Meinungsfreiheit und so weiter ist viel besser geworden als die vergangenen Jahren sozusagen. Es ist ein bisschen besser mit Meinungsfreiheit und so weiter. Das muss ich sagen, ja.
Toni, Tansania war ja bis 1918 als Deutsch-Ostafrika bekannt. Es gibt da also eine gemeinsame Geschichte, könnte man sagen. Ist denn von diesen kolonialen Bindungen heute noch etwas zu spüren?
Genau, also Volker, man muss nach über 100 Jahren, muss man schon sagen, dass man da nicht mehr viel von sehen kann von der deutschen Kolonialzeit. Es gibt noch einige deutsche Vornamen, die erhalten sind. Es gibt Pfarrer Wolframs und Pfarrer Wolfgangs. Ja, deutsche Vornamen. Es gibt einige deutsche Lehnworte in der lokalen Sprache, beispielsweise das Wort Schule. Und man kann in einigen größeren Städten auch, kann man noch die alten deutschen Verwaltungsgebäude sehen, die sogenannten BOMAs. Aber sonst an deutschen Zeugnissen und gibt es nicht mehr viele.
Also die Kultur ist davon nicht mehr geprägt. Jetzt erwähnte ich eingangs die Zahlenverhältnisse, die ja sehr interessant sind. Also ein Drittel Katholiken, ein Drittel Protestanten, ein Drittel Muslime. Klappt denn das Zusammenleben?
Also wie Pater Matthew auch schon gesagt hat, Tansania ist ein weitestgehend ein sehr friedvolles Land. Ne? Das Zusammenleben im Vergleich zu anderen Staaten funktioniert sehr gut. Es gibt natürlich einige Ausnahmen. Ne? Es gibt einige Ausnahmen, vor allem da, wo Christen in der Minderheit sind, wo sie bedroht oder schikaniert werden, vor allem auch auf der Insel Sansibar. Aber im Vergleich zu vielen anderen Gegenden Afrikas funktioniert das Zusammenleben der Religion sehr, sehr gut.
Tansania also stabiler als andere Länder der Region, aber Tansania grenzt auch im Süden an Mosambik und im Norden Mosambiks liegt die Region Cabo Delgado, wo es gerade in der letzten Zeit besonders viele dschihadistische Angriffe gegeben hat. Schwappt denn diese Gewalt auch mal herüber, über die Grenze nach Tansania?
Ja, an der Grenze gibt es auch Probleme, aber leider wir bekommen nicht so viel Information über diese Sachen. Die Presse hier oder die Zeitungen oder Radio und so weiter, sie sprechen nicht so viel darüber. Nur ab und zu hören wir davon etwas. Aber die Militär, die Bundeswehr und so weiter aus Tansania, sie sind an der Grenze und es gibt viel Sicherheitsmaßnahmen an die Grenze eigentlich, ja, das muss ich sagen. Aber wir hören nicht so viel darüber.
Vielen Dank, Father Matthew Thomas und Toni Zender, für die ersten Basisinformationen über Tansania. Gleich hier bei Weltkirche aktuell mehr, dann vor allem über die Arbeit der Kirche. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Musik von Dietrich Buxtehude und dem Thema Tansania. Zugeschaltet sind mir Toni Zender, Afrika-Referent bei Kirchenot International und der Missionar Father Matthew Thomas. Toni, ihr habt schon geschildert, dass Tansania ein vergleichsweise stabiles Land ist, in der sich drei Konfessionen ungefähr die Waage halten. Kannst du unseren Hörern bitte nochmal einige statistische Zahlen nennen?
Also, was man sagen kann, was du ja auch schon anfangs gesagt hast, es gibt ein Drittel Katholiken, ein Drittel Protestanten, ein Drittel Muslime in Tansania. Roundabout. Dann muss man dazu noch sagen, dass es dann nochmal regional ganz große Unterschiede geben kann. Also es gibt beispielsweise Gegenden am Malawisee und am Tanganyikasee, wo es viele Katholiken gibt. Und dann gibt es aber auch Orte und Regionen, wo Katholiken in der Minderheit sind. Beispielsweise im Süden Tansanias, vor allem an der Küste, da ist dann die Katholikenzahl sehr, sehr, sehr gering.
Vor welchen Herausforderungen steht denn die Kirche des Landes in erster Linie?
Also die katholische Kirche in Tansania ist an vielen Orten eine junge Kirche, eine missionarische Kirche, eine Kirche der Erstevangelisierung. Man kann sagen, dass sie an vielen Orten aufgrund, vor allem im ländlichen Raum, aufgrund einer allgemeinen Armut, dass ihr die Mittel fehlen und auch, dass sie sich natürlich im Wettbewerb der Religionen befindet zwischen Evangelikalen, Muslimen und darüber hinaus es auch moderne Herausforderungen gibt, beispielsweise in den Städten die Säkularisierung, sodass oft auch die Jugend kein Interesse mehr an der Kirche hat.
Father Matthew, wenn man sich mit Gästen aus der Weltkirche über Afrika unterhält, dann fällt immer wieder der Schlüsselbegriff Bildung. Ich glaube, Bildung meint aber wohl mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen lernen.
Ja, das stimmt, ja. Seit die Kolonialzeit oder seit die Missionare hier gekommen sind, über 70% der Schule waren unter die Missionare, entweder die Katholiken oder Anglikaniker oder Protestant Lutherer Kirche eigentlich. Aber 1968, der Staat hat alle Schule verstaatlicht. Aber seit 90er Jahren wieder die Kirche und oder Ordensgemeinschaften durften Schule öffnen. Und das war eigentlich gut. Die Regierungsschule und so weiter, sie haben so viele Kinder gehabt und es gab nicht genügend Lehrer, es gab nicht genügend Infrastruktur und so weiter. So die Kirche, die Privatsektor auch, haben sich Schule geöffnet und jetzt gibt es so viele Schule und auch Englisch-Medium-Schule und so weiter. Das ist irgendwie gut für die gesamte Bevölkerung. In Tansania zum Beispiel, in die Primary School oder die Grundschule, vor 7 Jahren, sie lernen alles auf Swahili. Die Sprache hier ist. Mhm. Und nachher in der Secondary Schule, sie machen alles auf Englisch. So, die Kinder können nicht etwas lernen auf Englisch. Sie haben nicht ordentlich in der Grundschule studiert Englisch und dann sie können nicht auf Englisch die Secondary Schule machen. Deshalb viele Leute können nicht ihren Schulschluss haben, denn sie können nicht an die Uni gehen und so weiter. Aber jetzt gibt es so viele Englisch-Medium-Schule und auch von der Privatschule und so weiter. So viele Leute besuchen diese Schule und sie bekommen eine bessere Bildung. Und wie Sie gesagt haben, das ist nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, aber Sie müssen auch Ihrem Leben irgendwie verbessern. Und es gibt viel mehrere Möglichkeiten. Die katholische Kirche hat auch in Tansania Universitäten und so weiter. Und viele Leute bekommen Ausbildungen und dadurch, ich glaube, wir haben eine bessere Zukunft.
Gilt genau, das ist auch das, was ich oft sehe. Die Kirche hat, nachdem man ihr die Schulen genommen hat, wie Pater Matthew sagte, jetzt wieder viele Schulen aufgebaut und hat da ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot. Also, dass wir nicht nur eine gute akademische Ausbildung gewährleisten, also eine akademische Ausbildung, die besser ist als in den staatlichen Schulen, aber auch darüber hinaus den jungen Menschen etwas mitgeben, was sie möglicherweise an den staatlichen Schulen so nicht erfahren. Eine ethisch-moralische Bildung, eine Herzensbildung und natürlich dann auch den Religionsunterricht und die Katechese, die in den katholischen Schulen stattfinden.
Also die Kirche springt auch da mal wieder ein, wo der Staat nicht ist oder nicht sein kann manchmal. Zur Bildung, Toni, gehört ja auch die Aus- und Weiterbildung von Priestern und Ordensleuten. Das ist ja auch ein Schwerpunkt der Arbeit von Kirche in Not. Was genau macht Kirche in Not denn in Tansania auf diesem Gebiet?
Wir decken die ganze Bandbreite ab, also von der Erstausbildung im Seminar und sogar schon vorher im Propädeutikum bis zur Weihe und dann auch darüber hinaus, wenn es darum geht, Aufbaustudien zu finanzieren und auch die Weiterbildung der Priester zu unterstützen. Also einmal natürlich die fachliche Weiterbildung als auch die Weiterbildung im geistlichen Leben durch Exerzitien beispielsweise.
Und du hast im vergangenen Jahr an der 20. Vollversammlung der Bischofskonferenzen Ostafrikas teilgenommen. Was waren die Ergebnisse und wie waren deine Eindrücke?
Die AMICEA-Vollversammlung ist eine Vollversammlung aller Bischöfe aus Ostafrika. Und natürlich, wenn über 100, 120 Bischöfe zusammenkommen, ist das natürlich ein ganz großes Event. Und vor allem auch, wenn man sieht, dass die Versammlung unter dem Eindruck von immer noch von Covid stattfand, ne, dass die Covid-Pandemie, die ausgehende Covid-Pandemie immer noch vorherrschte und gerade erst zu Ende ging, sodass es auch an gewissen Stellen unklar war, ob überhaupt das Treffen zustande kommen wird.
Ne? Ja, ein bisschen.
Da muss man sagen, dass das der lokalen Kirche und dort den Bischöfen sehr, sehr gut getan hat, persönlich zusammenzukommen, viele Themen zu diskutieren. Ein zentrales Thema war das Thema Bewahrung der Schöpfung, wo es auch konkrete Ergebnisse gegeben hat, sodass viele Pfarreien sich jetzt auch sich um Aufforstung bemühen, Bäume pflanzen, das dann im kleinen, in ihren jeweiligen Kontexten dann auch umsetzen.
Father Matthew, die Bedeutung der Kirche in Afrika nimmt nicht nur wegen der steigenden Gläubigenzahlen zu. Die Bischöfe Afrikas mischen sich auch ein und wollen künftig mit einer Stimme sprechen. Welche Themen sind den afrikanischen Bischöfen besonders wichtig?
Ja, in Afrika und auch in Ostafrika, die Bischöfe sind auch in der Gesellschaft, spielen eine sehr wichtige Rolle sozusagen. Zum Beispiel, wenn in Tansania gibt es irgendein Problem oder so etwas, die Bischöfe sprechen auch mit der Regierung und sie kommen alle zusammen. Ich finde mir, dieser Dialog findet man überall in Afrika besonders, was ich weiß, ist in Ostafrika. Zum Beispiel, wir hatten vorige Woche oder zwei, drei Wochen vorher, gab es einen Protest in Kenia. Die Regierung wollte nicht mit der Opposition-Partei darüber reden, aber dann die Kirche, die Bischöfe, unsere Bischöfe, die katholische Bischöfe und auch die anderen, sie haben gesagt, muss man einen Dialog machen. Und dann der Präsident nach zwei oder drei Wochen, er hat gesagt, ja, ich habe von unseren Bischöfen gehört und dann werden wir darüber alle Probleme sprechen. Ja. So finde ich mir, sie haben eine sehr wichtige Rolle und auch, wie ich vorher gesagt habe, manchmal die Präsident oder andere Leute in der Regierung ist korrupt und sie haben viele Probleme, aber die katholische Kirche oder die evangelische Kirche, die Kirche insgesamt, sie können sagen, das stimmt nicht oder das ist falsch, so sie haben die Mut sozusagen, das finde ich mir gut.
Toni, wie sieht so eine Priesterausbildung in Tansania eigentlich aus? Also gibt es da Unterschiede zur Ausbildung bei uns? Und was sind da die Hauptprobleme, die dem entgegenstehen?
Also man kann sagen, dass in unserer Kirche die Priesterausbildung größtenteils standardisiert ist, mit kleinen Ausnahmen. Und in Tansania ist es so, die Kandidaten machen erstmal ein Jahr ein Probedeutikum in ihren Diözesen, gehen dann 3 Jahre ins Philosophiestudium, ins Seminar, machen danach 3 Jahre, weitere 3 Jahre Theologie, 3 bis 4 Jahre, danach ein Jahr pastorale Ausbildung, dann kommt die Diakonenweihe und dann nach einem weiteren Jahr werden sie zum Priester geweiht. Also kann man sagen, dass das im Großen und Ganzen unserer Ausbildung ungefähr entspricht, wie wir sie in Europa haben, außer dass sowohl die Philosophie als auch die Theologie ungefähr ein Jahr länger dauern, jeweils ein Jahr, sodass die Gesamtausbildung dann 2 Jahre länger, also 2 Jahre mehr in Anspruch nimmt.
Und wie steht es mit dem Ansehen? Hat ein Priester in Afrika nicht doch eine ganz andere Funktion, als das bei uns der Fall ist?
Natürlich, das Ansehen des Priesters ist an sehr vielen Orten, der Priester wird geschätzt, wird hoch angesehen. Pater Matthew, soweit ich weiß, auch die Anrede ist eine, auf Kiswahili, ist eine Anrede, die für den Vater benutzt wird, soweit ich weiß. Ist das korrekt?
Ja.
Also dem Priester, der Priester ist eine wichtige Person, auch in der zivilen Struktur. Nichtsdestotrotz muss man sagen, also wir sind ja die Kirche und in der Kirche geht es ums Gebet und um die Sakramente und der Priester bringt nun mal die Sakramente zu den Gläubigen. Der Priester betet für seine Gemeinde. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass auch wir uns engagieren, eine gute Priesterausbildung zu gewährleisten, weil ein guter Priester motiviert seine Gemeinde, leitet seine Gemeinde an, ist ein gutes Vorbild und hilft mit, die lokalen Gemeinden aufzubauen, sodass die Laien befähigt werden, ihre eigene Kirche aufzubauen.
Und ich glaube, es ist bei der Ausbildung wichtig, dass der Priester neben seinem theologischen Wissen auch über Kenntnisse verfügt, die er dann in seinem persönlichen Wirkungsfeld, in seinem Arbeitsgebiet gebrauchen kann. Hast du vielleicht ein Beispiel für eine solche Ausbildung?
Also da gibt es unterschiedliche. Es gibt einmal Fachausbildungen, die auch wir im Rahmen der Aufbaustudien finanzieren. Das kann Pastoraltheologie sein, das kann Kirchenrecht sein, Philosophie, Theologie, auch in Regionen, in denen die Kirche eine Minderheit ist und sagen wir mal eine Mehrheit an Muslimen gibt, finanzieren wir die Studien, kircheninterne Studien für Islamologie und Arabistik. Es gibt aber auch andere breiter angelegte Ausbildungen, beispielsweise Finanzverwaltung, Personalwesen, ziviles Recht. Auch das braucht die Kirche, um funktionieren zu können. Es ist sogar so, da wo die Diözesen gut funktionieren, wo die Diözesanverwaltung gut funktioniert und vor allem die Finanzverwaltung, nicht nur auf diözesaner Ebene, sondern auch auf Pfarreiebene, da widmet sich auch oft die Kirche in ganz besonderer Weise den geistlichen und spirituellen Themen. Also da gibt es motivierte Priester, da gibt es motivierte Laien und es findet eine gute Evangelisierungsarbeit statt.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Thema Tansania. Nach der Musik spreche ich mit meinen Gästen Toni Zender und Father Matthew Thomas noch über die Bedeutung von Messstipendien und wichtige Aufgaben der Zukunft. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Über Tansania spreche ich heute mit meinen Gästen Father Matthew Thomas und Toni Zender von Kirche in Not. Toni, über Priesterausbildung als Schwerpunkt der Hilfe von Kirche in Not haben wir bereits gesprochen. Das Hilfswerk unterstützt aber auch viele Priester durch Messstipendien. Wie funktioniert das eigentlich?
Messstipendien sind ein ganz wichtiger Beitrag, den wir der lokalen Kirche zur Verfügung stellen, also eine wichtige Unterstützung, die wir zur Verfügung stellen. Unsere Wohltäter tätigen eine Spende, die dann von uns entsprechend dann weitergeleitet wird und auch dann mit der Auflage, dass die Messstipendien, die bei uns angeworben wurden, dann auch in den Diözesen beziehungsweise in den Ordensgemeinschaften dann auch entsprechend, also die Messen, die bei uns bestellt wurden, entsprechend auch gelesen werden.
Ja, also ganz wichtig auch zur Deckung der Lebenshaltungskosten von Priestern weltweit.
Und sehr wichtig, einmal ja. die Lebenshaltungskosten, das Auto auftanken zu können, also das, was im laufenden Geschäft so anfällt. Und dann auch ein ganz wichtiges Thema ist, mit unseren Messstipendien unterstützen wir die Seminarausbildung. Auch die Seminare haben in der Regel ein Finanzierungsproblem und da sind unsere Messstipendien, die wir an die Seminare geben, sehr, sehr, sehr wichtig, um da auch die Ausbildung zu finanzieren.
Pater Matthew, ich erwähnte es eingangs, Sie sind seit 20 Jahren etwa in Tansania, Sie kommen aus Indien, das ist also Weltkirche pur. Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit eigentlich in einem so fremden Land, das ja jetzt irgendwie auch Ihre neue Heimat ist?
Ja, stimmt. Ja, wir sind eine missionarische Ordensgemeinschaft und unsere Aufgabe oder Schwerpunkte hier in Tansania ist pastorale Tätigkeiten und Bildung. Wir haben gehört, wenn ich in Indien war als ein Student, sie haben gesagt, es gibt weniger Priester hier in Afrika und dann unsere Ordensgemeinschaft ist hier gekommen und wir haben gesehen, das ist für uns riesige Gegend sind da, die Pfarrer sind mit eine Pfarrei ist mit 40 Filialen und so weiter. Also ich war auch vorige Woche, in der Karwoche war ich auch in einer Gegend, wo es gab 32 Filialen sind und dann wir haben überall die Leute bekommen, die Heilige Messe oder Sakramente nicht so oft. Wir werden zu dieser Gegend gehen und in Pastoral tätig sein möchten. So für mich auch, das ist eine große Erfüllung für mich, ein Priester hier zu sein und die Leute in ihrem spirituellen Not zu helfen. Und auch als eine Ordensgemeinschaft, Bildung ist auch ein Schwerpunkt für uns. Wir haben die normale Schule und auch Berufsschule und so weiter. Und auch für die Förderung für die Frauen und auch verschiedene Leute, für die Blinde und so weiter. So, ich finde mir, das ist eine große Erfüllung für mich, hier in Afrika zu arbeiten.
Ja, also eine wunderbare Tätigkeit und auch schon ein kurzer Blick von Ihnen in die Zukunft, was Sie planen. Toni, wie sieht das bei Kirche Not aus? Sind da schon bestimmte Projekte in der Zukunft geplant?
Also Kirche Not, was wir planen, ist für uns eines der wichtigsten Themen ist Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Wir sind da, um die Priesterausbildung zu unterstützen, die Ausbildung der Schwestern, der Brüder, also der religiösen Brüder. Und auch die Strukturen zu unterstützen, ja, dass die Pfarreien gut funktionieren, dass wir da einen Beitrag leisten, Pfarrhäuser zu bauen, Kirchen zu bauen, Autos zu finanzieren, Motorräder zu finanzieren. Ja, und darüber hinaus dann noch Katechese-Einheiten, Katechese-Projekte, Jugendprojekte. Das ist für uns sind ganz wichtige Themen.
Father Matthew, Sie wollten noch was ergänzen zu Ihren Plänen?
Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar an die Kirche in Nord. Sie unterstützen uns gerade, sie unterstützen uns viel und auch gerade bei Infrastruktur für ein Zentrum für Spiritualität. Das ist besonders für die Jugend und auch für die Ordensleute, Ordensschwestern besonders. Sie haben keine Bildungsmöglichkeiten hier, als für die ein Jahr Spiritualität oder Theologie zu studieren und so weiter. So das war planen wir jetzt. Hoffentlich wir werden das bis Ende dieses Jahres fertig bauen und dann ab nächstes Jahr in Betrieb sein. Ja, so das ist unser großes Projekt hier in Tansania. So wir sind sehr, sehr dankbar an Toni und auch die gesamte Kirche in Notch.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung. Eine Frage habe ich aber noch an Sie beide, die betrifft die Zukunft des Landes insgesamt, die Zukunft der Kirche des Landes. Denn Beobachter sprechen mit Blick auf Ostafrika immer wieder von einem schlummernden Riesen. Teilen Sie diese optimistische Perspektive?
Also in meiner Erfahrung, was ich auf meinen Reisen sehe, ist eine motivierte Kirche, eine junge Kirche, eine Kirche, bei der sowohl die Menschen zusammenkommen und als Gemeinschaft leben, aber bei der es auch um Gott und um den Glauben geht. Man geht zur Kirche, um zu Jesus zu finden. Man sieht, wie an vielen Orten die Menschen offen sind für das Angebot der Kirche, das, was die Kirche ihnen bringen kann, ihnen geben kann. Das ist vor allem als Deutscher, als Europäer, das zu sehen, ist immer wieder eine ganz tolle Sache. Und zu sehen, wie die Leute aus oft an Orten, die unterentwickelt sind, wo Armut vorherrscht, wo sie trotzdem zusammenkommen und die Gemeinde aufbauen und die Kirche aufbauen.
Father Matthew?
Ja, ich möchte auch sagen, wie Toni gesagt hat, das ist eine lebendige Kirche und ich finde mir, die Kirche ist sehr aktiv und auch vor allem, wir haben diese Basisgemeinden in jeder Pfarrei und das macht irgendwie die Kirche sehr lebendig hier in Tansania zum Beispiel, auch in Ostafrika und besonders in Tansania, wie ich weiß, die Leute kommen einmal in der Woche, sie kommen zusammen, 20 Familien zusammen, sie beten zusammen, sie teilen ihren Glauben zusammen. So, das finde ich mir, mag die Kirche irgendwie. Ja, so, das ist etwas sehr toll und ich finde, die Kirche hat eine gute Zukunft in Tansania.
Ja, vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und die Informationen aus und über Tansania und natürlich Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit. Father Matthew, ich darf Sie zum Schluss noch um den Segen für unsere Hörer bitten.
Ja, ich kenne auch. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Der Herr segne euch und alle, die Sie hören, mit seinem Segen, Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.
Mit Toni Zender von der Internationalen Zentrale von Kirche in Not und dem indischen Missionar Father Matthew Thomas habe ich heute über Tansania gesprochen, ein Land, in dem Kirche in Not sehr viele Projekte unterstützt, nachzulesen alles im Internet unter www.kircheinnot.de. Dort wird Ihnen auch erklärt, wie man für nur 5 Euro eine Messe lesen lassen kann. Die Stipendien werden weltweit an arme und bedürftige Priester weitergegeben. Toni Zender hat ja erwähnt, wie wichtig das ist. Ein paar Minütchen Sendezeit haben wir noch. Die will ich nutzen für einen kurzen Blick auf den Irak. Wieder zusammen mit meinem Kollegen Tobias Lehner, der jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Tobias.
Hallo Volker, ich freue mich wieder hier zu sein.
Tobias, im Irak wurde dieser Tage eines einschneidenden Ereignisses gedacht. Vor 20 Jahren fand die US-Invasion statt. Saddam Hussein wurde gestürzt, es starben aber auch Hunderttausende Iraker. Wie fällt das Fazit dieses als Krieg gegen den Terror deklarierten Kampfes aus der Sicht des Hilfswerks Kirche in Not aus?
Ja, du hast es angesprochen, 20 Jahre Irakkrieg. Am Anfang stand eine Lüge, so hat es vor kurzem eine deutsche Tageszeitung übertitelt. Die US-Regierung hatte ja damals, wir erinnern uns, behauptet, das Regime Saddam Husseins besitzt Massenvernichtungswaffen. Das hat sich nicht bestätigt, was aber stimmt. Natürlich, Hussein war ein brutaler Diktator, dem ist ja auch der Prozess gemacht worden von irakischer Seite. Gleichzeitig, und das gehört einfach zur Wahrheit der Geschichte auch dazu, Christen konnten unter der Herrschaft Saddam Husseins in einem engen Rahmen leben und ihren Glauben praktizieren. Es kam zum Chaos, als dieser Irakkrieg dann eben geführt wurde. Christen, die seit ja letztlich 2000 Jahren im Irak siedeln, zu einer ältesten christlichen Gemeinden der Welt gehören, gerieten zwischen die Stühle von verfeindeten schiitischen und sunnitischen Muslimen. Der radikale Islamismus bekam immer mehr Zulauf. Ja, der traurige Höhepunkt waren sicherlich die Eroberungen des IS, der im August 2014 auf die Ninive-Ebene vorgerückt ist. Seit 2000 Jahren fast Siedlungsgebiet der Christen. Es kam zu einem regelrechten Völkermord, das hat auch die US-Regierung, internationale Gemeinschaft anerkannt, an den Christen, aber auch an anderen religiösen Minderheiten, wie zum Beispiel den Jesiden. Man kann das auch an Zahlen festmachen. Die Zahl der Christen sank innerhalb von einer Generation von 1,5 Millionen auf heute schätzungsweise nur noch 150.000. Ja, der IS ist gegenwärtig, muss man sagen, militärisch besiegt, aber die Angst ist allgegenwärtig.
Und die meisten dieser Christen leben eben in dieser nordirakischen autonomen Region Kurdistan. Sie sind meistens gemeint, wenn wir von Christen im Irak sprechen. Aber wie ist denn die Gesamtsituation der christlichen Minderheit im Irak?
Schwierig. Unsere Projektpartner sagen uns, Christen genießen nach wie vor keine vollen Bürgerrechte. Sie fordern eine neue, neutrale, weltanschaulich religiös neutrale Verfassung. Denn die aktuelle Verfassung des Irak sagt zwar, alle Bürger sind gleich, aber nach wie vor ist der Islam Staatsreligion und die Scharia, also das islamische Gesetz, ist eine Quelle der Gesetzgebung. Der Übertritt vom Islam zum Christentum ist nach wie vor gesetzlich verboten. Christen fühlen sich benachteiligt in Fragen des Eigentums, am Arbeitsplatz oder bei öffentlichen Ämtern. Gleichzeitig, auch das muss man sagen, das ist auch eine Bilanz der 20 Jahre, hat der Irak große Schritte in Richtung Demokratisierung unternommen und er nimmt auch Schritte auf die Christen zu. Weihnachten ist zum Beispiel ein staatlicher Feiertag, so äußere Zeichen. Und große Auswirkungen hatte sicher auch der Besuch von Papst Franziskus im Frühjahr 2021. Ich glaube, das war so ein Anlass, in dem viele Iraker zum ersten Mal so wahrgenommen haben, die Christen, das sind keine Ausländer, sondern die sind ein Teil von uns. Und wenn die christliche Minderheit verschwindet, verschwindet ein Teil der irakischen Kultur. Also das gibt auch Hoffnung. Und ja, unsere Hilfe, die Hilfe von Kirche Not für den Irak geht weiter. Wir haben die zerstörte Ninive-Ebene, die zerstörten christlichen Dörfer wieder aufgebaut. So kann man sagen, es war bislang das größte Wiederaufbauprojekt in der Geschichte von Kirche Not. Das muss natürlich immer noch weitergehen. Die Hälfte der Christen sind zurückgekehrt. Das gibt zumindest Hoffnung für die Zukunft.
Also doch leichte Verbesserungen für die Christen und andere Minderheiten im Irak nachzulesen. Übrigens in der Schrift Verfolgt und Vergessen, die Sie, liebe Hörer, hier beim Hilfswerk beziehen können. Vielen Dank, Tobias, für diese kurze Einschätzung und dann bis zum nächsten Mal.
Gerne, ich danke dir.
Das war Weltkirche aktuell. Heute haben wir uns mit Tansania und dem Irak beschäftigt. Wenn Sie eine Sendung verpasst haben, können Sie sie wie gewohnt im Podcast-Bereich von Radio Horeb abrufen, www.horeb.org. Ich wünsche Ihnen daheim einen schönen und gesegneten Barmherzigkeitssonntag. Machen Sie es gut, ade und bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Niggewöhner.